Natürlich, man entwickelt gewisse Routinen, wie ich meinen Landeplatz aufbaue, wie ich die Drohne vorbereite. Das kommt, das kriegt man über die Übungsdienste, die wir machen, sehr gut rein. Aber so eine gewisse Routine wird man nie zu 100% reinkriegen, da jeder Einsatz für sich selber einzigartig ist und jeder Einsatz anders ist, weil man halt immer den Nervenkitzel hat für die jeweilige gewisse Situation.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und dazu gehören nicht nur hier vor Ort, sondern in Sachen Katastrophenschutz auch darüber hinaus die DRK-Bereitschaften. Und das nicht nur auf der Straße und mit Blaulicht, sondern auch in der Luft mit Drohnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit Kreisbereitschaftsleiter Michael Bretzing und Konstantin Brandt, Gruppenführer der Drohneneinheit. Das Thema Drohnen, das hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal hier mit der Feuerwehr. Die hat 2014 angefangen, sich damit zu beschäftigen und dann ein paar Jahre später auch eine Drohnenstaffel gegründet. Wie sieht das bei euch aus, Michael? Wann seid ihr in den DRK-Bereitschaften auf die Drohne gekommen?
Also das Thema Drohnen gibt es ja schon länger. Die Feuerwehr hat vor 10 Jahren ungefähr angefangen. Da war für uns das noch nicht so unbedingt relevant, aber auch bei uns ist der Wandel der Zeit eben die Maßgabe und auch wir haben dann eben längere Zeit darüber nachgedacht, wie wir es machen und haben die Einsatzindikationen dann für uns auch festgestellt, dass wir sie brauchen, um einfach auch zum Beispiel mal eine Lageerkundung zu fahren für unsere Einsätze, die wir so haben. Da werden wir heute ja bestimmt nochmal drauf kommen. Und von daher haben wir uns dann im Jahr 2020 dazu entschlossen, Drohnen zu kaufen und haben das dann auch umgesetzt und dann eben mit der Drohnenstaffel begonnen.
Ist das denn jetzt dann doch mehr eine private Initiative aus eurem Kreis gewesen oder doch vielleicht so von oben schon vorgegeben, wir brauchen die jetzt dringend?
Das ist schon durch unsere Einsätze, die wir fahren, auch überregional im Bereich, schon immer mehr geworden, dass wir gemerkt haben, wir bräuchten eigentlich sowas und haben dann eben 2020 gesagt, wir bilden jetzt Kräfte aus und dann haben wir auch Drohnen gekauft.
Und organisatorisch seid ihr dann aber den Bereitschaften ganz normal zugeordnet?
Wir sind den Bereitschaften ganz normal untergegliedert. Wir sind bestückt aus allen Bereitschaftseinheiten, also aus jeden Einheiten, die wir im Kreisverband haben, haben wir Mitglieder und da sind wir völlig offen.
Wie groß ist euer Team mittlerweile?
Mittlerweile haben wir ein 16-köpfiges Team mit ganz diversen Charakteren. Nicht jeder davon sagt unbedingt, ich möchte Drohnensteuerer sein. Wir haben auch diverse andere Aufgaben wie ein Luftraumbeobachter, der Einsatzkoordinator, der dann im Einsatz auch die beiden Drohnenabschnitte mal übernehmen kann. Also auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wenn man sagt, Drohne fliegen, alles schön und gut, ist jetzt aber nicht unbedingt meins.
Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die Ausstattung, mit der ihr da unterwegs seid, was habt ihr für Drohnen?
Ja, wir haben 2 Mavic 2 Enterprise Thermal. Thermal steht dafür, dass die mit Wärmebildschirm ausgestattet sind. Die Mavic 2 war damals so die Standarddrohne. Mittlerweile gibt es die Mavic 3 auch. Grundsätzlich haben sie sich nicht viel verbessert. Wir haben da genauso die Thermalkamera, also die Wärmebildkamera, die optische Kamera für das normale Bild. Zudem haben wir für jede Drohne FPV-Brillen. Das bedeutet, wir können auf die Brillen direkt das Bild der Drohne produzieren, dass der Luftraumbeobachter oder halt dann der Einsatzleiter, wie auch immer, dann sehen kann, was die Drohne gerade sieht.
Wobei man sagen muss, wir haben zusätzlich die Möglichkeit, das auch auf Monitore zu übertragen, auch funkgesteuert über auch Monitore zu übertragen. Das heißt also, einsatzleitende Positionen in so einem Einsatz gucken sich das dann auf einem Monitor an. Wir haben mehrere Monitore verbaut im Fahrzeug, wo es dann auch noch einen zusätzlichen Luftraumüberwacher gibt, beziehungsweise Bildauswerter gibt. Aber eben auch der Einsatzleiter kann sich gerne das übertragen lassen, entweder in sein Fahrzeug hinein oder aber auch direkt an unserem Fahrzeug gibt es auch nochmal einen zusätzlichen Monitor, wo man sich diese Luftbilder dann angucken kann.
Also schon eine richtig professionelle Ausstattung, mit der ihr ja letztendlich da auch unterwegs seid. Was kostet da so eine Drohne mit ein bisschen Chichi drumherum?
Naja, so rund 5.000 Euro kann man sagen, war so der Einstiegspreis, was wir da bezahlen mussten. Und dann kommt nach und nach natürlich eine Technikänderung und ein Update dazu. Also da fallen dann aber nicht mehr so die hohen Kosten an.
Was sind dann so die typischen Einsatzlagen, bei denen ihr, du hast es gerade schon mal so kurz angerissen, bei denen ihr mit euren Drohnen zum Einsatz kommt?
Genau wie die Feuerwehr auch bei Suchansätzen, Personensuchansätzen. Aber eben auch für uns ganz wichtig sind Aufklärungsmissionen, das heißt also Lagebeurteilungen aus der Luft. Ich erinnere an das Ahrtal zum Beispiel, wo wir einen sehr, sehr hohen Grad an zerstörter Infrastruktur hatten und wir uns erstmal einen Überblick verschaffen mussten. Das kann man dann mit Hubschraubern machen, die sind aber nicht unbedingt immer so da. Das hatten wir im Ahrtal dann auch gemacht, aber eben auch insbesondere mit Drohnen, um auch zielgesteuerter oder zielgerichteter unsere Kräfte einsetzen zu können und auch mal so sehen, wo kann ich denn überhaupt langfahren, wo kann ich denn überhaupt gar nicht mehr langfahren. Das sind ein großer Teil unserer Einsätze. Genauso gut brauche ich so eine Drohne auch mal, um aus der Ferne eine Großveranstaltung beobachten zu können, um zu sehen, wo habe ich denn gerade jetzt die Menschen, wo sind sie jetzt gerade weniger, wo sind sie jetzt gerade mehr, damit ich meine Kräfte dementsprechend gezielt einsetzen kann.
Das wären jetzt also auch so ein paar Beispiele gewesen, wo ihr dann über die Landkreisgrenzen raus in Sachen Katastrophenschutz unterwegs wart. Konstantin, hier so vor Ort im Landkreis oder im Weserbergland, was sind da so die Einsätze, die du in der Zeit so erlebt hast?
Genau, wie Michael schon sagte, so die typischen Sucheinsätze natürlich, aber auch ganz viel unsere eigenen Einsätze, Großveranstaltungen, Pflasterfest. Jedes Jahr begleiten wir den Xletics und Muddy Angel Lauf in Stadt Eulendorf, da um die Hotspots nochmal nachzugucken, um gewisse Streckenteile für die geländebefindigen Fahrzeuge abzufliegen und mal zu gucken, okay, kommen wir da überall auch lang. Das sind so die Einsatzgebiete, die wir primär nutzen für diese Lagebilddarstellung.
Wie wurde das gemacht, als es noch keine Drohnen bei euch gab?
Ja, da gibt es ja noch verschiedene andere Möglichkeiten. Auch so eine Drohne ist zwar schön, wenn man sie hat, aber wir müssen ja immer ein Backup haben. Dann verfallen wir natürlich wieder in alte Machenschaften. Da schicke ich ein Motorrad los, was das Gelände erkundet, oder einfach zu Fuß.
Das klingt anstrengend. Da ist die Drohne wahrscheinlich ein bisschen schneller. Wie schnell fliegen eure Drohnen?
Unsere Drohnen schaffen bis zu 84 km/h.
Je nachdem, ob sie Rückenwind haben.
Genau, es kommt halt immer auf den Wind drauf an, also es gibt verschiedene Fliegemodi, in was für Modi ich unterwegs bin, aber Spitzen-KMH ist halt diese 84, da schafft sie aber so im Schnitt, fliegt man eher ja auch ein bisschen langsamer, weil man will ja auch was sehen dabei.
Wie läuft das ab, wenn ihr alarmiert werdet? Trefft ihr euch dann auch erstmal an einen zentralen Treffpunkt? Fahrt ihr von zu Hause los? Habt ihr die Drohne unterm Bett liegen? Oder wie seid ihr da aufgestellt?
Wie Konstantin schon gesagt hat, sind die Mitglieder der Drohneneinheit aus verschiedenen Bereitschaften im ganzen Kreisgebiet verteilt. Und es gibt zwei Standorte der Drohneneinheit, an denen Fahrzeuge mit Drohnen stehen. Und die werden ganz normal alarmiert über Meldempfänger. Und dann treffen sich die Kolleginnen und Kollegen dort an den beiden Standorten und dann fahren die raus in den Einsatz.
Wie lange dauert das so in der Regel, bis ihr da zusammen seid als Team?
15 bis 20 Minuten. Der eine wohnt weiter weg, der andere kommt ein bisschen näher. Wir fahren dann raus, wenn wir ein Team zur Verfügung haben, weil sie mit einer Drohne starten können. Dann fahren wir raus und die restlichen Kräfte rücken dann nach.
Das passiert aber wahrscheinlich auch gerne mal nachts bei so Sucheinsätzen oder wie verteilt sich das?
Ja, und die meisten Einsätze sind tatsächlich viel, also die Alarmeinsätze, sagen wir es mal so, wie die Sucheinsätze, die sind halt häufig nachts oder gegen den Abendstunden hin. Unsere primär selbst geschaffenen Einsätze, wie die Großveranstaltung, die sind halt dann auch über Tag, wo wir uns dann vorher auch Gedanken machen können, die wir vorher so ein bisschen planen können. Aber wie gesagt, Einsätze oder Alarme sind halt immer dann, wenn sie kommen.
Jetzt hatten wir gerade schon das Beispiel Sucheinsätze. Das ist ja immer eine sehr personalintensive Sache, gerade wenn es dann vielleicht in Waldgebieten oder so ist. Kann die Drohne denn da wirklich vielleicht auch Personal sparen? Oder ist das nur eine Ergänzung eigentlich?
Ja, ist eine reine Ergänzung. Man muss immer alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir so haben. Wir haben einmal die Suche aus der Luft mit Drohnen, aber auch mit Hubschraubern. Wir haben die Suche mit den Menschen, also mit unseren Kräften, in aller Regel Feuerwehrkräfte. Aber wir haben eben auch die Suche mit Hunden. Und dementsprechend gibt es da verschiedene Ebenen. Grundsätzlich gibt es man sagt erstmal in der Luft, dann die Hunde und dann die Menschen. So sollte man eigentlich grundsätzlich immer vorgehen. Weil wenn ich vorher Menschen einsetze, kann es ja sein, dass ich Geruchsspuren verwische, beziehungsweise so viele Menschen da sind, dass der Flächensuchhund, der ja nicht eine spezielle Spur sucht, wie so ein Mantrailer, sondern der sucht Menschen. Der sucht einfach Menschen und wenn ich dann zu viele Menschen in der Fläche habe, dann findet er auch ganz viele Menschen.
Wenn ihr euch jetzt da mit eurer Drohne dann quasi auf den Weg macht, arbeitet ihr auch in Teams? Einer fliegt, einer guckt oder wie macht ihr das?
Unsere Teams bestehen mindestens aus zwei Personen, einmal den Pilot, den Luftraumbeobachter. Gerne nehmen wir aber immer auch noch eine dritte Person dazu, das ist dann der Flugleiter, der sich dann um das ganze Einsatzgeschehen drumherum nochmal zusätzlich ein bisschen kümmern kann. Das bedeutet, der Pilot hat halt die Primäraufgabe, die Drohne erstmal zu steuern. Der Luftraumbeobachter kümmert sich darum, um den Luftraum um die Drohne im Blick zu behalten, was da so passiert. Auch da gibt es natürlich in Sucheinsätzen natürlich die Gefahr, dass dann doch mal ein Phönix von der Polizei kommt, anderer Luftraumverkehr, Vögel, die Natur, wie auch immer, da reinkommt. Und dann der Flugleiter ist dann sozusagen derjenige, der sich wirklich um das Ganze drumherum kümmert, der die Aufträge von der Einsatzleitung übernimmt, der Mittelsmann zwischen der Einsatzleitung übernimmt, gerne auch die Rolle dann nochmal mit übernimmt der Bildauswertung, dass man dann auch einen hat, der dann direkt nochmal zusätzlich die Bilder nochmal mit auswertet, sagt, jo, da könnte nochmal was sein, fliegt da nochmal drüber. Also gerne eigentlich ist von uns das Zielstreben, immer zu dritt rauszufahren.
Teilt ihr euch dann diese Suchgebiete in irgendeiner Form ein, dass ihr sagt, so und so viel Fläche kann ich schaffen und arbeitet die ab, wie, ich nehme jetzt mal den Rasenmäher-Vergleich, immer schön in Linien rauf und runter, oder wie läuft das?
Ja genau, es gibt so eine Art Kartierung, heißt das. Darüber können wir uns einen Suchradius einstellen und dann fliegt die Drohne das relativ automatisch schon ab. Und wir brauchen uns eigentlich nur darum kümmern, was passiert drumherum, was sehe ich in dem Bild. Und das läuft dann wie dieses typische Rasenmähermuster, fliegt er dann so seine Punkte ab, die ich gesetzt habe, kann dann ganz entspannt dabei die Bilder beobachten.
Ganz entspannt ist das Stichwort. Wie anstrengend ist es denn eigentlich wirklich? Man muss sich ja schon sehr konzentrieren, sowohl der, der fliegt, als auch der, der eben das Ganze beobachtet.
Ich persönlich spreche da aus meiner Erfahrung nur raus, es kommt ein Stück weit erstens auf die Tageszeit drauf an. In der Nacht ist es für mich immer noch mal anstrengender, so einen Einsatz zu bewältigen als am Tag. Am Tag ist man natürlich erstmal ausgeruhter, ist man fitter. In der Nacht wird man vielleicht aus dem Schlaf gerissen. Da ist natürlich dann diese ganze Einsatzsituation drumherum mit Adrenalin generell schon mal erstmal ein bisschen intensiver als so planbare Einsätze. Aber es ist schon anstrengend für den Kopf. Man braucht da auch schon regelmäßig seine Pausen. So ein Akku, also eine Drohnenladung vom Akku dauert ungefähr 30 Minuten. Kommt natürlich auch da auf Wetterumstände drauf an. Also Regelflugzeit sind 20 bis 25 Minuten. Da muss die Drohne eh einmal runter. Dann ist auch immer so ein super Moment, um einmal kurz Hände auszuschütteln, einen Schluck zu trinken und dann zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Akku. Wir haben pro Drohne 6 Akkus. Wenn diese 6 Akkus durchgeflogen sind, dann braucht man auch gut erstmal so eine halbe Stunde Pause, um sich einmal zu beruhigen, oder man muss halt den Piloten einmal wechseln.
Also die Pausen, die müssen sein. Technische Grenzen hast du gerade auch schon mit angesprochen. Wie sieht das aus mit anderen witterungsbedingten Einschränkungen bei euren Drohnen, die ihr einsetzt?
Witterungsbeschränkung ist einmal natürlich typisch Regen. Leichter Nieselregen ist erstmal recht unproblematisch, wird es aber ein relativ starker Starkregen. Da ist es aufgrund der Technik dann einfach unmöglich. Man sieht nichts auf den Bildern, besonders nicht auf dem Wärmebild. Deswegen ist Regen immer so eine große Gefahr. Nebel und Frost ist ein großes Thema, da die Drohne ja nicht über dem Fußboden fliegt, sondern ja schon bei ihren 40, 50 Metern in der Luft. Da ist ja dann noch mal ein bisschen kühler. Mit dem Nebel besteht die Gefahr, dass dann die Rotoren schnell einfrieren und die Drohne daraufhin versagt. Man hat einen Einsatzbereich von minus 10 bis 40 Grad bei unseren Drohnen. Also schon eine relativ große Range, wo man sagen kann, da kann man fliegen. Aber wie gesagt, primär ist das optimale Flugwetter natürlich trocken, Sonnenschein. Das ist natürlich immer wünschenswert.
Was man sich aber bei den Einsätzen nicht immer aussuchen kann.
Das ist so, leider.
Jetzt sind ja auch andere Organisationen mit Drohnen unterwegs. Wir haben es gerade schon gesagt, die Feuerwehr zum Beispiel, auch die Polizei letztendlich hat Drohnen. Wie sieht das so aus bei gemeinsamen Einsätzen? Gerade Suchaktionen, da seid ihr ja eigentlich alle zusammen unterwegs. Wie stimmt ihr euch da ab?
Ja, also grundsätzlich, wie in allen anderen Einsatzsituationen auch, stimmen wir uns mit allen anderen beteiligten Kräften natürlich ab. Wir teilen Suchgebiete auf, wir teilen Fluggebiete auf und sagen, die Drohne fliegt da, die Drohne da und die Drohne da. Dann gibt es in aller Regel auch noch Kommunikation über eine Führungskraft, die extra für den Drohnenabschnitt eingesetzt wird. Und das geht eigentlich sehr gut miteinander.
Wenn man sich das so anschaut, so größere Suchaktionen, wie viele Drohnenteams können da vielleicht unterwegs sein?
Sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Suchgebiet ist. Also wenn ich ein richtig großes Suchgebiet habe, dann können auch mal 6, 7, 8 Drohnen da sein. Wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass wir ja auch unterschiedliche Einsatzaufträge haben, auch dann mit den Drohnen unterschiedliche Aufgaben, die die wahrnehmen. Das war zum Beispiel auch ein Fall im Ahrtal. aber auch grundsätzlich bei Hochwasseranlagen, da gibt es ja unterschiedliche Aufgaben und Aufträge und dann fliegen auch gleichzeitig mehrere Drohnen. Da sprechen die aber alle miteinander ab.
Unterschiedliche Aufgaben, meinst du jetzt was mit?
Der eine möchte sehen, wie hoch ist denn der Wasserstand da und da und der andere möchte sehen, wie ist denn die Ausuferung des Wassers zum Beispiel. Und ich möchte gerne sehen, wie kriege ich meine Kräfte nach vorne an die Einsatzstelle, wo muss ich langfahren, wo kann ich nicht langfahren, wo ist Infrastruktur zerstört. Das sind unterschiedliche Aufgaben. Wenn die alle gleich zur gleichen Zeit kommen, kann es auch sein, dass da drei verschiedene Drohnen unterwegs sind. Aber dann sprechen die sich alle ab.
Das sind so die größeren Einsatzlagen dann, wenn es um diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Standardgeschichten geht, wie Personensuche oder Ähnliches. Steht ihr dann eher in Konkurrenz oder würdest du sagen, die verschiedenen Drohnenteams ergänzen sich?
Die können sich ergänzen, die arbeiten professionell miteinander. Wenn es zu einer Situation kommt, wo beide da sind, also Feuerwehr oder alle drei, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz, aber grundsätzlich können sich Drohnen sehr gut ergänzen.
Wie viele Einsätze für die Drohnenstaffel habt ihr so im Jahr?
Also grundsätzlich so zwischen 5 bis 6 Alarmierungen im Jahr, also wo es zu alarmmäßigen Einsatz der Drohnen kommt. Und so ungefähr 10 Einsätze im Jahr, wo wir geplante Einsätze mit den Drohnen haben.
Die wir ja gerade schon als Beispiele genannt haben. Konstantin, kannst du dich noch an deinen allerersten offiziellen Drohneneinsatz erinnern?
Mein allererster offizieller Drohneneinsatz war tatsächlich ein klassischer Sucheinsatz in Hameln. In Kleinberke, um genau zu sein, da ist eine Person verschwunden aus dem Altenheim. Die sollten wir suchen. Da sind wir dann mit einem Dreierteam runter Richtung Mediamarkt gefahren und sollten da das Gebiet abfliegen. Kurz nachdem wir in der Luft waren, kam dann auch schon die Meldung, dass die Person dann doch wohlbefunden im Heim aufgefunden wurde.
Was war das für ein Gefühl jetzt? Man lernt ja mit dem Ding umzugehen und alles und dann auf einmal, jetzt wird's ernst, ich kann damit helfen.
Es war ein unbeschreibliches Gefühl eigentlich. Ist so ein Gefühl aus, ich freue mich, ich bin nervös, aber endlich kann man es halt mal wirklich ausprobieren, das, was man halt immer so in der Theorie oder in Simulationen ausprobiert hat. Ist ein Gefühl, das kann man nur nachempfinden, wenn man es selber irgendwie mal erlebt hat oder mitgemacht hat, tatsächlich.
In dem Fall war es dann nicht mehr nötig, was ja auch letztlich gut ist, wenn da jemand sehr schnell gefunden wird. Wird sowas denn dann irgendwann mal Routine? Wie hast du das danach dann erlebt? Denn es geht ja nicht immer so schnell.
Ja, Routine ist immer relativ, da jeder Einsatz für sich selber einzigartig ist und jeder Einsatz anders ist. Natürlich, man entwickelt gewisse Routinen, wie ich meinen Landeplatz aufbaue, wie ich die Drohne vorbereite. Das kommt, das kriegt man über die Übungsdienste, die wir machen, sehr gut rein. Aber so eine gewisse Routine wird man nie zu 100% reinkriegen, weil man halt immer den Nervenkitzel hat für die jeweilige gewisse Situation.
Landeplatz aufbauen, was heißt das? Wie muss der denn aussehen?
Ja, wir haben eine Plane für die Drohne, dass die Drohne immer ihren Startpunkt wiederfindet. Der ist dann nochmal ein bisschen ausgeleuchtet, der ist abgesichert, dass da niemand durchläuft, dass da niemand drüber fährt, wenn die Drohne gerade im Start- und Landelauf ist.
Also sich einfach hinstellen und abheben lassen, ganz so einfach geht es dann anscheinend nicht.
Nee, das geht nicht. Und wir müssen natürlich Stadtlandeplätze absichern, sodass keine Gefährdung Dritter da zustande kommt. Aber was eben auch wichtig ist, dass man einen festen Untergrund hat. Insoweit, Konstantin hat es gerade gesagt, eine Plane, insoweit, dass ja auch nicht Dreck aufgewirbelt wird, weil es schadet ja auch dem Material.
Dreck aufgewirbelt, da denke ich immer bei Helikopter dran, jetzt nicht unbedingt bei der Drohne. Machen die so viel Wind?
Ja, tatsächlich. Das ist wie ein kleiner Helikopter, der hat halt 4 Propeller auch. Der wirbelt genauso die Luft unter sich auf. Das ist natürlich auch eine Gefahr, unter anderem, wenn ich zu dicht an Gebäude oder andere Untergründe komme, dass er da durch den Aufwind da nochmal einen anderen Schub kriege. Also auch da muss ich halt als Pilot immer aufpassen.
Von der Größe, wir hatten vorhin ja schon so ein bisschen über die Ausstattung gesprochen. Wie groß sind die Dinger so?
Ja, so ungefähr 30 mal 40 Zentimeter. Ungefähr, je nachdem, was mit Aufbau drauf ist. Es gibt ja verschiedene Aufbauten. Wir können ja drunter bauen oder auch draufbauen Licht. Wir können Lautsprecher draufbauen, zum Beispiel, um Durchsagen zu machen. Und je nachdem, wie so ein Aufbau drauf ist, sind die so bis zu 20 Zentimeter hoch und wiegen ungefähr 150 Gramm ohne Aufbauten.
Durchsagen machen, was wären Dateneinsatzlagen, wo er das braucht?
Zum Beispiel bei Evakuierungssituationen kann man das eben auch, um nicht nur eine Lage übertragen zu lassen, sondern auch um Durchsagen machen zu können. Auch bei Suchaktionen kann ich einen Lautsprecher einsetzen. Das sind unterschiedlichste Möglichkeiten, wo ich einen Lautsprecher brauche.
Als Ersatz für das frühere Megafon dann, ja.
Zum Beispiel.
Da ist natürlich jetzt eine ganze Menge Technik mit dem Spiel. Wir haben ja die Preise vorhin gehört. Ist schon mal so richtig was schiefgegangen bei deinen, bei euren Einsätzen?
Ja, wir haben auch schon eine Drohne verloren, die aus unerklärlichen Gründen, die stand fernab in der Luft. Und aus unerklärlichen Gründen ist sie dann vom Himmel gefallen. Das gibt es dann aber Gott sei Dank über die Hersteller die Möglichkeit, das auslesen zu lassen. Das haben wir natürlich auch getan. Wir haben die eingeschickt und die Drohne. Und die Beurteilung war dann so, dass es wahrscheinlich ein Akkufehler war, der in der Luft einfach kurz versagt hat. Und dann fällt so eine Drohne relativ schnell runter.
Was sind so andere Fehler, die man machen könnte beim Fliegen oder so Klassiker?
Klassiker sind nicht darauf achten, was drumherum passiert, wenn dann wirklich so ein Vogelschwarm kommt und das als Feind sieht und dann die Drohne angreift. Das ist ein großer Klassiker. Vögel finden Drohnen gar nicht witzig. Sonst natürlich Flugfehler, menschlich bedingt einfach, aber auch technisch, wenn der Akku nicht richtig sitzt oder die Propeller nicht richtig drauf montiert sind, wenn die dann sich lösen während des Flugs, dann ist das so ein Punkt, wo man sagt, ist dann blöd gelaufen. Gott sei Dank, alles noch nicht passiert. Wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt.
Eigene Pannen, die du schon so erlebt hast bei deinen Einsätzen?
Die typischen Flugfehler. Beim Rückwärtsfliegen nicht genau hingeguckt, fast eine Kollision gehabt. Ja, das war so das, wo ich mich primär immer dran erinnere, wo ich sage, das war blöd. Aber da ist Gott sei Dank auch nichts passiert.
Wie weit sind die denn maximal weg von dir, die Drohnen, wenn du die bedienst?
Im normalen, also ich fliege auch privat sehr viel, da ich dann aber auch an gewisse Auflagen limitiert bin, immer im Blickfeld.
Man muss es auf jeden Fall lernen, so viel höre ich das schon mal raus. Theorie oder Praxis, was überwiegt da bei euch?
Naja, beides. Es gibt erstmal eine Grundausbildung, die jeder, der eine Drohne fliegt, muss ja auch einen Pilotenschein haben für die Drohne. Und dann das Rote Kreuz hat eine bundesweit einheitliche Ausbildungsordnung, die alle Stufen durchlaufen werden müssen, bevor man so ein Gerät dann auch bedienen darf.
Ist das dieser offizielle Drohnenführerschein, den eigentlich jeder Interessierte machen kann, oder ist das nochmal was Besonderes bei euch?
Also es ist erstmal als Grundlage und dann kommt diese Rotkreuz-einheitliche Ausbildung dazu und die muss dann zusätzlich gemacht werden, bevor er eine dienstliche Drohne fliegen darf.
Du konntest das ja vorher schon, Konstantin. Wo lagen für dich da die Unterschiede zwischen dem, was du dir quasi privat angeeignet hast und dann jetzt fürs DRK?
Tatsächlich kam mein Interesse für Drohnen während wir die Drohnenstaffel gegründet haben 2020. Da habe ich mich dann auch privat mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mir dann selber erst eine Drohne angeschafft und kam dann relativ Anfang 21 in die Einheit dann dazu. Also so viel Zeit lag da gar nicht zwischen. Ich hatte dann in der Zeit meinen A1, A3-Schein gemacht und habe dann eigentlich den Lehrgang beim DRK direkt mitgenommen.
Was war das Anspruchsvollste so aus deiner Sicht?
Das Anspruchsvollste ist nicht das Drohnefliegen, ist eher das Auswerten der Bilder, die ich kriege, die die Drohne mir vermittelt. Ich muss unterscheiden können, was sehe ich da gerade? Habe ich ein reines Wärmebild, was ich mir gerade anzeigen lasse? Habe ich ein kombiniertes Bild aus Sichtbild und Wärmebild? Und das muss ich verstehen und lesen können, um zu sagen, okay, da ist gerade was, was ich suche. Das ist so das Anspruchsvollste.
Ja, vielleicht muss man hinzusagen, es ist anspruchsvoll, macht nachher auch die Entscheidung, was nehme ich denn oder wie werte ich so ein Bild aus. Wir haben ja nicht nur die Drohnen, die wir mit Wärmebild und allem haben, sondern wir haben auch sogenannte Opferdrohnen. Das heißt, wir können auch den Drohnenwechsel durchführen und dann in gefährliche Bereiche, zum Beispiel, wo wir Gefahr laufen, dass die Drohne wirklich an einem Ast oder sowas mal hängen bleibt, dann nicht mit der großen Drohne, sondern mit kleinen Opferdrohnen, die uns auch Bilder übertragen können. Das Ganze machen, die sind dann nicht ganz so teuer, wenn dann mal was passiert. Also die auch glaube, das ist auch eine Herausforderung zu entscheiden, wann wechsle ich mal die Drohne, was sehe ich denn da überhaupt? Und wie interpretiere ich das Gesehene?
Vieles, was man da dann doch lernen muss. Wie macht ihr das mit der Praxis? Trefft ihr euch da zu regelmäßigen Flugstunden oder wie läuft das bei euch?
Ja, wir treffen uns zweimal im Monat in Hameln am Damm und machen dann entweder Praxisdienste, Theoriedienste. Aufgrund der Ausbildungsvorlage vom Land haben wir da diverse Einsatzszenarien, die wir nachstellen können, die wir dann üben können, um dann halt auch in den Einsatzlagen besser zu werden.
Sind da trotzdem noch vielleicht irgendwie besondere Kenntnisse gefragt? Also von der Feuerwehr habe ich es gehört, dass die eben nicht nur den reinen Umgang mit der Drohne da hatten, die wollten auch feuerwehrtechnisches Fachwissen haben, ganz gerne, wenn da so Brandorte angeguckt werden. Ist das bei euch auch von Vorteil, wenn ihr zum Beispiel für eine Großlage erkundet, wenn da ein bisschen Fachwissen dahinter steckt?
Ja, also auf jeden Fall. Der Drohnenführer bzw. der dritte Mann im Bunde, wenn der eine führungstechnische Ausbildung hat, dann guckt er ganz anders auf Situationen als jemand, der einfach nur dazu da ist, eine Drohne in der Luft zu halten. Das gehört eben dazu, deswegen hat Konstantin vorhin auch gesagt, optimalerweise fliegen wir auch zu dritt und nicht nur zu zweit. Und natürlich gibt es bei uns, ich kann aus der Drohnensicht nicht vielleicht eine medizinische Diagnose stellen, das gibt es bei uns jetzt nicht, aber darum kommt es bei uns auch nicht drauf an, sondern uns kommt es darauf an, die Bilder zu werten und dann Entscheidungen zu treffen. Und wenn es zu einer reinen Einsatzdokumentation ist, auch da muss ich wissen, was passiert denn, wann, wie, wo und wie muss ich dieses Bild jetzt gerade aufnehmen, damit ich auch optimal dokumentiere.
Ich habe gehört, die Bilder sind auch nicht, man denkt da ja immer an so kleine rote Punkte, die sich bewegen bei einer Wärmebildkamera, dass das im Grunde schon schwarz-weiß-grau in diesen Schattierungen dann alles dargestellt ist. Wie groß ist da so ein Mensch, wenn ihr in 40 Meter Höhe fliegt auf eurem Bildschirm?
Also bei 40 Meter ist das vergleichbar mit so einem Ameise teilweise, je nachdem, wie weit sie dann auch wirklich noch zusätzlich entfernt ist. Wenn die Drohne steht in der Luft, 40 Meter gerade runter, kann man es eher nochmal vergleichen mit einer Maus. Das ist dann auch unterschiedlich, ob ich ein Sichtbild habe oder ein Wärmebild. Im Sichtbild kann ich ein bisschen weiter reinzoomen als im Wärmebild.
Wie sieht das aus für eure Einsätze? Dürft ihr wahrscheinlich auch in Bereichen fliegen, in denen Drohnen ansonsten nichts zu suchen haben? Also über Privatgärten oder so? Gibt es da auch schon mal Ärger?
Bis jetzt hatten wir Gott sei Dank, toi toi toi, ich hoffe es bleibt auch so, nie Probleme damit. Dadurch, dass aber auch wir auf Großveranstaltungen auch sehr viel Werbung dafür immer betreiben und auch viele Leute sehr interessiert sind und dann kommen und fragen, wofür benutzt ihr denn die Drohne, ist da, glaube ich, mittlerweile ein gutes Verständnis schon bei der Bevölkerung.
Im Übrigen gibt es klare Regeln, an die man sich halten muss, klare Meldewege, die wir einhalten müssen. Das gilt aber für alle Organisationen, die im Bereich der BOS, also der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, solche Drohnen fliegen. Und das ist klar vorgegeben und wenn man sich daran hält, passiert eigentlich auch nichts. Und wir fliegen auch nicht in Sekundäreinsätzen, das heißt also in zum Beispiel Einsätzen, wo wir eine Einsatzdokumentation fliegen, nicht über Menschenmassen, sondern die Drohne steht immer außerhalb und es wird über die Kameratechnik an sich reingezoomt, sodass man dann den Einsatz auch dokumentieren kann.
Das heißt, ihr könnt aber eben auch Aufzeichnungen durchaus machen, auch für eure eigene Auswertung dann hinterher.
Nicht nur für unsere eigene Auswertung, auch für die Dokumentation, die wir ja zu jedem Einsatz fahren müssen. Und wenn es ein großer Flächenansatz ist, dann kann man das als neben den ganzen schriftlichen Dokumentationen, die wir machen müssen, auch als Dokumentationsgrundlage nehmen.
Von der Feuerwehr habe ich gehört, dass da, wenn man mal so in die Zukunft ein bisschen schaut, es hat sich ja technisch sehr viel bei den Drohnen getan, dass die auch dahin gehen, dass so irgendwann die Drohne vielleicht mal das Transportmittel sein kann, dass ich direkt bei Löscheinsätzen auch einsetzen kann. Welche Technik wäre da aus eurer Sicht vielleicht gefragt oder wo könnte das für euch hingehen?
Ja, also das gibt es ja schon. Es gibt Drohnenversuche, die zum Beispiel Defibrillatoren bei einem Notruf an die Einsatzstelle fliegen, bevor der Rettungswagen überhaupt da ist, kommt dann die Drohne mit dem sogenannten AED, automatisch externer Defibrillator, der ja auch durch Laien bedient werden kann und soll, um einfach diesen Defibrillator schnell über noch größere Distanzen zu bringen. Da gibt es Versuche, das auch per Drohne zu machen. Ich glaube, alles andere wird dann schon schwierig, weil wir reden hier über Menschen, die unter eine Drohne und dann damit wegdrücken. Das wird irgendwann wahrscheinlich der Fall sein, aber aktuell denken wir da noch nicht drüber nach. Nein.
Soweit ist es noch nicht. Bleiben wir in der Gegenwart, wenn wir euer Team nehmen. Du hast es vorhin gesagt, eigentlich nicht so ganz klein. Braucht ihr eigentlich noch Unterstützung?
Auf jeden Fall, Unterstützung brauchen wir immer. Dadurch, dass die Einsätze nicht immer zur täglichen Zeit sind, sondern auch gerne mal nachts und auch zu Uhrzeiten, wo der normale der Kala, sage ich mal, vielleicht auch arbeiten ist, heißt es nicht, dass wir ein großes Team sind, sondern wir sind ein Team und brauchen immer neue Leute, weil man weiß nie, wann der Einsatz kommt, man weiß nie, was für Aufgaben man hat. Deswegen, man braucht immer genug Leute, um zu sagen, jo, jetzt kann ich auch fliegen vernünftig.
Wer daran Interesse hat, worauf sollte der, die sich einstellen, auf was lässt sie sich dann ein?
Einfach zu uns kommen. Wir sorgen schon für den Rest. Die Ausbildung wird durch uns organisiert. Alles das, was man mitbringen muss, ist Interesse an der Technik, Interesse an dem, was wir da tun, nämlich das Drohnenfliegen. Und den Rest kriegt man dann schon bei uns. Also einfach zu uns kommen.
Euer Team, jetzt sind das eigentlich alles DAK-Mitglieder vorher schon gewesen oder ist da irgendwer in Sachen Drohne neu dazugekommen?
Das sind mehrere neu dazugekommen, die einfach gesagt haben, Mensch, Drohne interessiert mich. Und das dann vielleicht auch noch neben dem Hobby Fliegen der Drohne auch noch in eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung überzuführen mit einem ernsten Hintergrund, gibt es doch einige, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, Drohne, das interessiert mich, und sind dann auch geblieben.
Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du dann fit dafür warst, Konstantin?
Ich habe eine recht hohe Affinität zu Technik. Wenn mich irgendwas sehr interessiert, brenne ich dafür auch relativ schnell. Ich habe mich damit relativ lange sozusagen Tag und Nacht auseinandergesetzt. Aber doch, was man sagen kann, ich kann jetzt von mir behaupten, ich kann gut fliegen, wobei man auch gut immer in Anführungsstrichen setzen muss, dann würde ich sagen, so ein halbes Jahr dauert das doch dann schon.
Dahinter steckt aber natürlich auch, wirklich Menschen zu helfen, in Notsituationen Hilfe zu leisten. Was macht das für dich aus? Was bringt dir selbst das?
Mir bringt es einfach die Spaß und Freude daran. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ich schon immer sehr hilfsbereit aufgezogen wurde. Damals auch im Feuerwehrwesen sozusagen groß geworden. Dann später über meine Schwestern zum DRK gekommen. Ja, und es macht halt einfach Spaß. Und auch diese Dankbarkeit am Ende des Tages zu erfahren, ist halt auch ein schönes Gefühl.
Michael, du bist ja nun auch Urgestein beim DRK, ebenfalls ständig mit unterwegs. Was macht's aus?
Konstantin hat schon gesagt. Also erstmal der Spaß auch am Team. Das ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist alles eine Teamarbeit. Das gehört alles zusammen. Und natürlich aber auch der Spaß daran, Menschen zu helfen. Komplexe Situationen. Und wenn man sich einen Ahrtal-Einsatz vorstellt, kann man sich vorstellen, dass es eine sehr komplexe Situation ist. Komplexe Situationen zu meistern, respektive so zu organisieren, dass es für den Betroffenen nachher einigermaßen hilfreich ist.
Wer sich jetzt dafür interessiert, vielleicht neugierig geworden ist, kostenlos und unverbindlich nachfragen, wie kann er Kontakt aufnehmen oder wie soll das dann anstellen?
Das ist gerne über die E-Mail-Adresse kreisbereitschaftsleitung@drk-weserbergland.de, und wir nehmen dann gerne Kontakt auf, aber auch jederzeit über die Telefonnummer des DRK Kreisverbands Weserbergland, aber auch der örtlichen Bereitschaften, die sind alle zu finden in den sozialen Medien. Zum Beispiel finden Sie überall, wo wir im Kreisverband Weserbergland unsere Bereitschaften haben, einfach da Kontakt aufnehmen über die sozialen Medien, und dann funktioniert das gut.
Und da theoretisch vielleicht in absehbarer Zeit auch zum Team gehören. Wie würdest du dein Team beschreiben? Was erwartet mögliche Neueinsteiger da?
Tatsächlich ein bunter Haufen. Es ist wirklich bunt gemixt. Wir sind alles ganz unterschiedliche Charaktere. Aber es macht halt einfach Spaß. Es haben alle einfach Freude dran, mit Technik zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, neue Dinge auch auszuprobieren. Es ist einfach ein bunter Haufen und es macht einfach immer Spaß.
Kann mir gut vorstellen. Ich sage herzlichen Dank, euch gutes Gelingen und kommt immer heil und hoffentlich erfolgreich von euren Einsätzen zurück.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Auch die DRK-Bereitschaften setzen seit 2020 auf Drohnen. Die Infos dazu hatten Kreisbereitschaftsleiter Michael Bretzing und Gruppenführer Konstantin Brandt. Vielen Dank natürlich auch fürs Interesse und gerne bis zum nächsten Mal.